Hi, here is Michał Kwiatkowski and you're listening to What's Up.
What's Up.
Also die muss man ja nicht nur als Geheimfavoriten zählen, ja, sondern das sind absolute Top-Favoriten.
Diese Idee mit der Runde am Schluss ist einfach super.
Die besten Pubs entlang der WM-Strecke, das war meine Vorbereitung.
Der Radsport-Podcast.
Wenn der ISO-Drink in der Radelflasche zum Tee wird, wenn es im Ziel Nudeln nicht mehr gibt, sondern Fish and Chips, und wenn die Fahrer sich höflich im Zielsprint bitten, Platz zu machen, dann ist Radsport-WM in Großbritannien. Alle Klischees, glaube ich, erfüllt.
Schön, mit so vielen Klischees einzusteigen.
Hau ich noch mehr drauf. I appreciate to welcome the wonderful Thomas Gerlich.
Thank you very much.
And, jetzt fällt mir kein Adjektiv mehr ein. So gut ist mein Englisch nicht. Jonas Beyer, the great.
Absolut richtig.
The second. Heißt dein Vater zufällig Jonas Beyer?
Dann the das second? Schön, mein Name ist. Du bist nur noch der zweite Jonas, merkst du was?
Ja, so ist
es. Was ist da jetzt passiert?
Ich kann es nicht sagen.
Mein Name ist Lukas Bergmann. Das ist die Sonderausgabe von WhatsApp zur Weltmeisterschaft in Yorkshire, die an diesem Samstag startet, an dem wir diesen Podcast aufnehmen und an dem er auch rauskommt. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich rein in den Zeitplan, denn die WM startet mit einem Rennen, wo es erstmal keine Weltmeisterschaftsmedaillen gibt, was mich ein bisschen verwundert hat, ehrlich gesagt, in der Vorbereitung. Und zwar ist zum Start eigentlich ein schönes Event. Und zwar dürfen die Paracycling-Athleten auch mit an dieser WM teilhaben, allerdings nur im Sinne eines International Rennen, also so eine Art Weltcup, den sie da austragen. Das Seltsame daran ist, vor genau einer Woche hat deren Weltmeisterschaft stattgefunden in den Niederlanden. Warum, wenn diese zwei Events so nah beieinander liegen, kann man daraus nicht eins machen und den Paracyclern einfach mehr Aufmerksamkeit bieten?
Verstehe ich auch nicht. Also dann will man das ja noch irgendwie, diese Inklusion irgendwie gefühlt so mit ins Boot holen und hat dann aber innerhalb von einer Woche quasi da zwei Events, zwei getrennte. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht einfach hätte zusammenlegen können. Also mir fällt tatsächlich kein Grund ein. Vielleicht gibt es einen, das kann man ja nicht ausschließen, dass es da irgendwelche, was weiß ich, organisatorischen irgendwie, aber für mich wirkt das nicht ersichtlich.
Gut, du hast natürlich ein paar mehr Rennen noch als jetzt bei so einem Weltcup, musst dann noch Zeit fahren und so weiter mit reinbringen. Aber wäre jetzt für mich nicht abgeneigt, dann halt einfach 3-4 Tage vorher anzufangen. Ob das dann der organisatorische Mehraufwand nicht wert ist, weiß ich nicht.
Ja, denke ich auch, hätte man auf jeden Fall machen können, das einfach mal vorne dran zu bauen. Man hätte es ja auch zum Beispiel zwischen reinbauen können. Das muss ja nicht vorne dran gelagert sein, sondern man hätte ja einfach, sagen wir mal, das Juniorenzeitfahren, wo wir nachher noch vielleicht zukommen, aber das irgendwie nach vorne schieben, dann, dass die quasi auch Tage Pause haben zwischen ihrem Zeitfahren und ihrem Straßenrennen.
Auf jeden Fall war diese Weltmeisterschaft in den Niederlanden sehr erfolgreich aus deutscher Sicht. 19 Medaillen insgesamt geholt. Andrea Eskau als Doppel-Weltmeisterin. Die ist leider tatsächlich nicht dabei. Das ist dann eben sowas, dass man nicht alle Spitzenathleten bei diesem International Race am Start hat. Aus deutscher Sicht 4 Fahrer, die da heute in Yorkshire an den Start gehen. Jessica Dietz, Steffen Seifert, Hans-Peter Durst, der Gold im Zeitfahren und Silber im Straßenrennen gewonnen hat. Und Annika Zeien, auch ebenfalls frisch gebackene Weltmeisterin. Also zumindest kriegen die nochmal eine internationale Bühne, vielleicht sogar größer als die Weltmeisterschaft selbst. Aber finde ich, hätte man auf jeden Fall verbinden können. Schauen wir auf den Sonntag. Da ist ein richtiges Highlight und deswegen haben wir diesem Sonntag unsere erste Kategorie gewidmet.
Ausreißer und Ausrutscher.
Denn an diesem Sonntag ist das Mixed-Teamzeitfahren. Und das ist für uns Ausreißer und Ausrutscher zugleich.
Ja, da kann man über vieles diskutieren. Ich glaube, man muss erstmal kurz erklären, weil das ja was Neues ist, dass dieses Mixed-Team-Einzelzeitfahren, das ist ja quasi Männer und Frauen als Zeitfahren jeweils drei treten an. Die fahren aber auch nicht gleichzeitig, sondern es fahren erst die drei Männer. Wenn da der zweite Mann im Ziel ist, fahren dann die Frauen los und die Zeit wird gestoppt, wenn die zweite Frau über der Linie ist. Was für mich ein Ausrutscher ist, ist die Zeitmessung. Also getestet wurde das, glaube ich, bei der EM. Und da wurde quasi einfach, sobald der zweite Mann über der Ziellinie ist, war ein Kampfrichter, der dann die Fahne geschwenkt hat und dann durften die Frauen losfahren. Und am Ende, wenn man sich überlegt, ich glaube, ich schaue gleich nochmal raus, wer das auch kritisiert hat, irgendein Offizieller, der meinte, am Ende geht's bei diesen Zeitfahren so oft um Zehntelsekunden, um Hundertstelsekunden, um oder auch mal eine Sekunde. Und dann hängt die Zeitmessung auch davon ab, wie schnell ein Mann erkennt, oder eine Person, ein Kampfrichter, Kampfrichterin erkennt, ob jemand über der Ziellinie ist, dann mal seinen Arm hebt, die Fahne schwenkt und das wirkt doch sehr ungenau in diesem so genau bemessenen und Zehntelsekunden abgemessenen Sport.
Ein Offizieller, hast du schön gesagt. Es war tatsächlich Jens Zemke, der deutsche Bundestrainer.
Aber war es okay, ja, sorry.
Ja, sein Zitat ging dann auch noch, sie testen da ewig im Windkanal rum und dann ja, kommt's tatsächlich auf die Reaktion eines Kampfrichters an, ist tatsächlich schon ein bisschen seltsam. Ansonsten ist das ja alles eine schöne Idee. Drei männliche Fahrer fahren erst ihr Teamzeitfahren und dann, sobald sie der zweite über die Ziellinie ist, wird quasi diese Flagge abgewunken und dann dürfen die Frauen starten. Und wenn das am Ende dann die zweite Frau, die über die Ziellinie ist, löst dann die endgültige Zeit aus. Also daraus setzt sich dann der Sieger zusammen.
Ja, ich finde es per se ein ganz, ganz cooles Event eigentlich, weil davor, man muss wissen, das hat quasi das Teamzeitfahren ersetzt, das klassische Teamzeitfahren, das es da immer gab. Das wurde merkwürdigerweise immer nicht in Nationen ausgetragen, sondern in der klassischen Team, also in den World Tour Teams, wie sie auch ganz normal bei den Rennen starten. Und das ist natürlich einfach ein bisschen eine unsinnige Sache, wenn man bei der WM ist so eine DES und EM und Olympia, wenn es dann stattfindet, sind die die Veranstaltungen, wo es Nationalteams gibt. Und dann ist noch eine Veranstaltung bei dieser WM eben in Teamtrikots, was nicht so wirklich Sinn macht. Deshalb finde ich das eigentlich eine ganz coolere Sache. Ein bisschen Mix macht eigentlich immer Spaß. Man kennt es auch viel vom Wintersport, wo sowas stattfindet. Ich glaube, es könnte eine ganz coole Sache werden, wo die da ein bisschen zusammen was reißen können.
Das ist aber auch tatsächlich dann wieder so ein Ausrutscher an dieser Sache. Die Fahrer kommen trotzdem mit ihren normalen Bikes an. Das heißt, die fahren dann in so einem Teamzeitfahren mit komplett unterschiedlichen Ausrüstern. Das ist natürlich dann auch wieder nicht aufeinander abgestimmt. Das führt dann eben dazu, wenn man es dann nach Nation macht und eben nicht nach Team, weil die Sponsoren, denen ist das vollkommen egal. Die wollen einfach, dass ihr Rad da präsentiert wird.
Ja, das stimmt schon. Ich glaube, das Schwere ist aber für die Teams, also für die Dreiergruppen, sich aufeinander abzustimmen, dass da der Rhythmus passt und sowas. Ich glaube, das ist deutlich schwerer.
Ja, du fährst halt länger im Wind.
Ja, es ist super intensiv, das wollte ich gerade sagen, wenn du zu dritt bist. Ich meine, du fährst raus, kannst dich mal kurz wieder hinten einordnen, aber bist so schnell wieder an zweiter Position oder erster Position. Ich glaube, das könnte spannend zu sehen sein. Passiert nicht so oft. Ich glaube, da müssen die auch nochmal ganz anders trainieren und das nochmal ganz anders einteilen. Wird bestimmt auch spannend zu sehen, wer da die beste Mannschaftstaktik dann hat.
Insgesamt sind es 28 Kilometer. Jeweils 14 Kilometer pro Geschlecht und auf einer so einer 14 Kilometer Runde müssen sie 246 Höhenmeter zurücklegen. Also ist nicht ganz flach, sondern sind auch einige kleine Anstiege mit drin. Wer sind die großen Favoriten? Wir haben natürlich den Europameister Holland, die gewohnt mit starken Frauen einfach punkten können. Da ist das Leistungsgefälle einfach größer. Ich glaube, wenn du ein starkes Frauenteam hast, bist du in diesem Wettbewerb klar im Vorteil. Allerdings, und jetzt kommt, Deutschland war bei der Europameisterschaft im Frauenteam schneller als die Holländerinnen, denn die haben nicht ihre absoluten Topstars an den Start geschickt und das werden sie auch bei dieser WM nicht. Jetzt hat sich Deutschland im Vergleich zur Europameisterschaft unter anderem Toni Martin ins Team geholt und Nils Pollitt.
Ja, Toni Martin hat auch gesagt, er rechnet sich dadurch, dass es jetzt eben diesen Team-Mixed-Wettbewerb gibt, rechnet er sich tatsächlich auch Medaillenchancen aus. Also mal schauen, ob das passiert, aber die Deutschen sind da sicherlich nicht in schlechtester Position, da vorne was zu holen.
Lustig ist natürlich, dass Toni Martin, glaube ich, bei den letzten zwei großen Rundfahrten 5000 Kilometer gefühlt von vorne gefahren ist. Ja. Jetzt freut er sich nochmal so ein kleines Ründchen von 14 Kilometer da in Harrogate.
Wahrscheinlich wäre er komplett von vorne alles. Ja. Also er wechselt nur zur Position 2 und 3.
Ich bin gespannt, wie er aussieht, ob man noch was von seinem schweren Sturz bei der Vuelta sieht, wie er sich vorbereiten konnte. Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie fit ist Toni Martin jetzt zu dieser Weltmeisterschaft hingekommen, nach diesem Sturz am letzten Samstag. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein kritischer Punkt. Aber ich sag Toni Martin, Nils Pollet, Jascha Sütterlin, wenn ich mir so die Fahrer angucke, es ist ein bisschen schwierig zu ersichtlich, weil immer ein paar mehr auf den Startlisten hier stehen und man weiß nicht genau, welches Team checkt jetzt letztendlich wen an den Start. Aber so wie das in den Artikeln und Interviews der Deutschen bisher klang, wird tatsächlich Martin Pollet Sütterlin für die Herren an den Start geben und bei den Frauen Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger. Also das ist ein ordentliches Team bei den Frauen als auch bei den Männern.
Ja, vor allem bei den Frauen ist absolute Weltklasse. Lisa Brennauer und Lisa Klein sind Favoritinnen auch fürs Zeitfahren. Zumindest dabei fürs Einzelrennen bei den Frauen. Also da wird nichts geschont. Da schickt man, glaube ich, die Top-Leute hin. Bei den Männern natürlich auch, die Besten, die man hat. Pollet und Sütterlin sind, glaube ich, wahrscheinlich die stärksten Fahrer, die Deutschland aktuell hat. Also auf Distanz und was Wattzahl betrifft. Deshalb, das ist schon was los.
Und das wundert mich eben tatsächlich, dass da die Frauen der Holländerinnen diese Bühne nicht nutzen, weil zum Beispiel eine Annemiek van Vleuten fährt nicht beim Teamzeitfahren mit, das steht schon fest.
Ja, wundert mich gar nicht so sehr, muss ich sagen. Die haben schon ziemlich viel gewonnen und ich glaube, die sind mehr auf Einzeltitel tatsächlich dann da aus. Also die holländischen Frauen sind einfach so erfolgreich und die wissen, dass sie quasi drei Leute dahin schicken, die absoluten Top-Favoriten sowohl im Einzel- als auch im Zeitfahren sind. Deshalb glaube ich, schonen die sich lieber ein bisschen und dann fahren sie damit.
Zwei Geheimfavoriten gibt es noch so ein bisschen. Da kommt es eben drauf an, ob wer tatsächlich startet. Auf der Startliste von Slowenien steht zumindest der Name Primož Roglič und Tadej Pogacar.
Ja, Roglič, den habe ich mir schon mal notiert fürs Einzelmännerzeitfahren.
Das sowieso.
Ja, klar. Solche Fahrer, die können viel ausmachen, einfach weil sie mehr. Die können länger nochmal von vorne fahren, sind die weltbesten Zeitfahrer, helfen einfach.
Das ist halt die Frage, wie fit noch nach drei Wochen Vuelta.
Das ist klar.
Und tatsächlich da dann das Frauenteam doch ein bisschen schwächer besetzt als beim Rest. Die Italiener können sich vielleicht noch ein paar Chancen ausrichten, waren Dritter bei der Europameisterschaft auch. Bisschen andere Besetzung, Viviani steht mit drauf auf der Liste. Und viel wichtiger bei den Frauen noch Elisa Balsamo, das ist die Nummer 13 der Welt aktuell, also eine richtig starke Fahrerin, die da ins Team der Italienerinnen dazukommt. Auch die sehe ich auf jeden Fall mit Medaillenchancen. Sonst noch was zum Teamzeitfahren? Ich glaube, ist ein ganz netter Auftakt auf jeden Fall. Stimmt einen gut auf diese Weltmeisterschaft ein.
Ja, vor allem wird es, glaube ich, spannend anzuschauen, halt auch weil es was Neues ist. Es kann natürlich auch das Konzept so ein bisschen einfach in die Hose gehen und man sagt im Nachhinein, irgendwie es war blöd oder langweilig oder nicht gut durchdacht oder irgendwas. Aber ich stelle es mir momentan tatsächlich eher spannend und interessant vor und eben weiß, was Neues ist. Das kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Sonntagnachmittag, herrlich.
Ich glaube, das Coole ist, dass es eben auf dieser Harrogate-Runde stattfindet. Also das ist die Zielrunde. Jedes Rennen wird da zu Ende gehen auf dieser Runde in Harrogate, diese 14 Kilometer, da wird eine Runde gefahren. Ist natürlich ein cooler Opener für so eine WM. Alle wissen schon mal, alle Fans wissen schon mal, wo sie hin müssen. Man findet sich so ein bisschen zurecht, lernt die Runde kennen, auch als Fernsehzuschauer. Da ist sicher schon einiges los. Sonntag sind sicher auch einige Leute da.
Bevor wir in die tiefe Analyse der Einzelrennen einsteigen, wollen wir natürlich auch ein bisschen was über diese Region hören, wo diese Radsport-WM stattfindet in Yorkshire und da kommt ein ganz besonderes Tier her.
Der Blick übers Lenkerband.
Der Yorkshire Terrier wurde am Ende des 19. Jahrhunderts vor allem in ärmeren Schichten gezüchtet. Aufgabe des Hundes war es, die Ratten und Mäuse aus den Industriestädten zu vertreiben. Außerdem wurden sie auch für illegale Jagd auf Kaninchen eingesetzt. Dabei sollte die rote Schleife im Haar eher das Fell bei der Jagd zurückhalten, als ihn zu schmücken. Heute ist sie das Markenzeichen des Zwergterrier. Neben dem Tierreich ist Yorkshire aber auch im Sport bekannt. Der FC Sheffield gilt bei der FIFA als ältester Fußballclub der Welt und Yorkshire damit als Geburtsstätte des Fußballs.
Wahnsinn.
Und natürlich nicht zu vergessen, aus Radsport, deutscher Radsportgeschichte, Marcel Kittel 2014 in Yorkshire gelbes Trikot geholt.
Oh, stimmt. Ich dachte mir die ganze Zeit, ich kenne das doch irgendwie aus dem Zusammenhang. Ja? Stimmt, danke dafür.
Ja, War cool für ihn, glaube ich. Ja, oder war das das erste oder das zweite Mal, wo er das gelbe Trikot geholt hat? Ich weiß es gar nicht mehr.
2014.
Ich glaube, das
hat er es auf Korsika. Wann war Korsika? War das später?
Zweimal hat er es auf jeden Fall. Einmal davon in Yorkshire.
War auf jeden Fall damals eine schöne Begegnung für ihn. Er hat gesagt, damals war er ein bisschen überrumpelt von der Höflichkeit des britischen Adelsgeschlechts. William und Kate haben ihm damals ganz förmlich die Hand geschüttelt. Das war er gar nicht gewohnt, weil sonst wird man ja immer abgebusselt auf dem Podium. Andere Erfahrung für Marcel Kittel.
Ich bin immer noch bei Bildersuche Yorkshire Terrier in Jamaica Tony Fotos an.
Wir können ja so eine rote Schleife ins Haar machen. Ja,
das wollte ich nachschauen, weil das hatte ich gar nicht vor Augen. Aber jetzt, wenn man das sieht, ja stimmt, die haben ja teilweise... Aber das
diese rote Schleife
ist also sie sehen ja nicht aus wie Jagdhunde. Aber,
nee, aber für Ratten hat es gereicht.
Für die nächste Folge besorge ich so eine Schleife und bin sie dir ins Haar, Lukas. Sehr gut,
auch illegale Kaninchenjagd. Ich habe tatsächlich versucht zu recherchieren.
Die Engländer haben so verrückte Hobbys.
Warum war es damals illegal, Kaninchen zu jagen? Und warum hat man das bei den Yorkshire Terriern gemacht? Keine Ahnung. Waren Kaninchen damals so viel wert? Das Fleisch vielleicht? Konnte man gut verkaufen. Dazu bin ich nicht geschichtsmäßig gut bewandert.
Jetzt geht es auch zu weit über das Lenkerband hinaus.
Ja, dann schauen wir wieder zurück Radsport.
Auf den Lenker, ja.
Es kommen dann, bevor es in die Zeitfahren der Damen und Herren geht, die Junioren. Da ist es ein bisschen schwierig tatsächlich, es vorherzusagen. Also wir sind zwar tief im Radsport drin, aber die absoluten Nachwuchsstars kennen wir dann auch noch, aber so ein Juniorenrennen bei einer Weltmeisterschaft einfach irre schwer vorherzusehen.
Ja, ich kenne die Fahrer einfach auch zu wenig. Ich glaube ja auch, deshalb kann ich da nicht beurteilen, wie die sich drauf vorbereiten und wie das dann aussieht am Ende.
Jahrgang 2001 auf jeden Fall.
Das ist
schon jung. Also natürlich ist ja klar, dass die so jung sind, aber wenn man die Zahl dann nochmal hört.
Das bei einem Juniorenrennen junge Leute am Start. Aber inzwischen jünger als du, Thomas. Du durftest nicht mehr beim Juniorenrennen
fahren. Ja, das ist schon eine Weile her.
Aber es ist auf jeden Fall, lohnt sich es anzugucken. Denn schaut man mal so auf die Siegerliste. Allein im Zeitfahren jetzt, wer da die letzten Jahre so gewonnen hat. 2018, Remco Evenepoel.
Alle Rennen gewonnen.
Er hat sowieso alles in Grund und Boden gefahren. Dann kommt, muss man ein paar Jahre länger zurückschauen. Die Leute, die sich normal entwickelt haben und nicht schon mit 18, 19 alles in Grund und Boden fahren. Lennart Kemner 2014, Zeitfahrweltmeister. Mats Schmidt 2011, Bob Junges, Kwiatkowski, Marcel Kittel zweimal. Das sind schon große Namen, die da bei den Junioren schon abgeräumt haben.
Das heißt, wir schauen uns jetzt an, wer gewinnt und wissen dann, wer krass wird die nächsten Jahre.
Glaube ich, kann man schon. Ja,
die Chance ist relativ hoch.
Die Chance ist schon sehr hoch, deswegen
also lohnt sich das echt, anschauen.
Echt die Rennen bei Damen und Herren, also bei Juniorinnen und Junioren am Montag genau zu verfolgen.
Ist ein Investment für den Radsport-Stammtisch in 4 Jahren, wenn man schon, ja, ich hab's euch schon hier, vor 4 Jahren habe ich das schon gesagt.
Damals in Yorkshire, ja, da hat der schon das und das gemacht. Ja.
Hast du tatsächlich einen Radsport-Stammtisch? Den musst du mal bitte vorstellen.
Bei Jonas würde es mich nicht wundern.
Ich gründe noch einen.
Ist das, was wir hier machen, nicht der Radsport-Stammtisch?
Das bezeichnet er als Radsport-Stammtisch. Ja, wahrscheinlich so.
Richtig. Was machst du sonst in deiner Freizeit? Ja, ich habe so einen Stammtisch.
Wenn ihr seine Freundin zu Hause fragt, was machst du heute? Ja, Stammtisch. Ist das nicht ein Podcast? Nö. Wir saufen da aber hauptsächlich Bier und reden über Radsport. Der merkt gar nicht, dass wir hier das Mikrofon nebenbei laufen lassen.
Und das zum Wiesenanstich. Lass uns da einen Stammtisch machen, Jonas. Dann kriegen wir dich auch noch aufs Oktoberfest.
Ja, wäre ich sehr gern.
Ja.
Der Dienstag hat dann wieder 2 Rennen bereit, U23 Herren. Ich wundere mich tatsächlich, dass es bei dieser Weltmeisterschaft kein U23 Frauenrennen gibt, was wir bei der Europameisterschaft noch hatten.
Das aber gibt mich auch es dafür einen Grund? Oder warum ist das so?
Ich habe es auch versucht herauszufinden.
Also es gibt Juniorinnen, Junioren, es gibt bei allem gibt es beides und bei nur bei U23 nicht.
Es liegt, glaube ich, an der Breite. Also wie viele Fahrerinnen würden da mitmachen oder wie hoch ist die Qualität?
Aber
die
bei einer Europameisterschaft im Vergleich zu einer Weltmeisterschaft gibt es schon. Das macht dann für mich keinen Sinn. Also
ist die Breite bei den Juniorinnen da so anders?
Ich glaube, die legen das da dann zusammen quasi.
Also wenn du U23 schon gut bist, dann sagen sie, dann gewinnst du wahrscheinlich auch bei den Damen.
Ja, okay. Das glaube ich nicht.
Das ist Marianne Voss. Nicht im Teamzeitfahren. Wieso sage ich immer Team? Im Einzelzeitfahren.
Ja, das ist richtig.
Gibt es andere Favoriten. Kommen wir gleich dazu. Ja, bei diesem U23-Rennen der Herren ist es tatsächlich aber noch ähnlich, weil da ist es tatsächlich erst so, dass Richtung Ende der 20er die Leute meistens richtig gut werden. Ausgenommen dieses Jahr, da kannst du wirklich sagen, sind super starke junge Leute dabei, aber die fahren eben alle dann auch schon bei den Eliteherren mit und nicht mehr bei diesem U23-Rennen. Aus deutscher Sicht Hoffnung machen kann sich Miguel Heidemann, der ist deutscher U23-Meister im Zeitfahren. Die absoluten Favoriten kommen aber aus Dänemark. Mikke Bjerg und Johan Brise Pietersen, falls ich die richtig ausgesprochen habe. Pietersen. Auf jeden Fall zwei Leute aus Dänemark. Brise Pietersen ist Europameister, der wahrscheinlich geht als Top-Favorit in dieses U23-Zeitfahren. Bei den Herren. Damen gibt es, wie gesagt, nicht. Die starten dann erst später in Elite-Rennen. Da müssen wir schon ein bisschen genauer auf die Strecke gucken. 30 Kilometer, 474 Höhenmeter. Also auch sehr anstrengendes, sehr hügeliges Zeitfahren, was der Top-Favoritin nur noch mehr in die Karten spielt. Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden. Absolute Top-Fahrerin. Dieses Jahr hat den Giro Rosa gewonnen. Da auch das Zeitfahren gewonnen, ist letztes Jahr Weltmeisterin geworden.
Die letzten zwei Jahre sogar.
Die letzten zwei Jahre. Also dann noch ist sie am Berg wahrscheinlich die stärkste, wenn das dann noch so ein hügeliges Zeitfahren ist. Es kommt ihr perfekt entgegen. Ich sehe keine andere Siegerin. Vielleicht kann Anna van der Breggen aus dem eigenen Team ihr Konkurrenz machen.
Oder wieder Silber. Sie hat so ein bisschen steht so ein bisschen im Schatten von Annemiek van Vleuten. Immer wieder Silber, muss sie sich da zufrieden geben. Vielleicht hat sie jetzt mal die Chance, ist noch ein bisschen jünger als Annemiek van Vleuten, deshalb mal sehen. Vielleicht kann sie mal aus dem Schatten raustreten und auch mal die Weltmeisterschaft holen.
Aber zur Strecke noch, weil du es gesagt hast, hügelig, es kommt ja auch noch dazu, dass es dann wirklich, das sind 30 Kilometer, die ersten 18 sind nahezu flach. Also geht es wirklich, und dann kommen drei Anstiche. Der erste direkt mal 100 Höhenmeter rauf, zweites bisschen gemäßigter, dritte auch nochmal 100 Höhenmeter und das ist halt alles relativ kurz vor Schluss. Also da geht es ja halt dann darum, wer kann am Ende nochmal den Berg, da fahren wir die ersten 18, das ist wirklich, da geht es nahezu keine Meter rauf und runter. Und dann kommen eben diese drei Anstiche da, die für die 474 Höhenmeter sorgen.
Aus deutscher Sicht, wir haben es schon kurz angesprochen, Lisa Brennauer und Lisa Klein auf jeden Fall. Zwei richtig heiße Eisen. Lisa Klein scheint in diesem Jahr noch besser in Form zu sein als Lisa Brennauer. Die würde ich jetzt aus deutscher Sicht mal als die Hoffnungsträgerin bezeichnen. Trixi Worak auch noch mit dabei, die auch richtig stark ist, richtig stark Zeit fahren kann. Aber wie gesagt, Lisa Klein, glaube ich, mit den meisten Medaillen geschossen.
Denke ich auch. Lisa Brennauer hat natürlich Erfahrung, 2014 Weltmeisterin im Zeitfahren gewesen. Aber ich denke, die haben auf jeden Fall größere Chancen als die Herren im Zeitfahren, wo wir gleich zu kommen. Also von denen kann man richtig viel erwarten da in dem Rennen.
Wenn man irgendwie an diesen Holländerinnen vorbeikommt, denn da gibt es ja noch mehr. Ellen van Dijk, Europameisterin gewesen, damals vor Lisa Klein und jetzt eben auch noch Annemiek van Vleuten und Anna van der Breggen dabei. Könnte auch ein rein
ja, es ist natürlich möglich, aber
blau-weiß-rotes
Podest geben. Aufs Podest haben die Deutschen sicher... Wollen die sicher kommen, die zwei, Brennauer und Klein.
Sie werden es attackieren, da bin ich mir auch sicher, Vollgas geben. Auf jeden Fall auch da bei den Damen ein spannendes Rennen. Wahrscheinlich Deutschland gegen Holland. So, ja. So kann man es zusammenfassen. Sieht ein bisschen anders aus bei den Herren, die dann einen Tag später dran sind, am Mittwoch, den 25. September. Ja, und da gibt es ordentlich viele Favoriten. Sprechen wir auch hier erstmal die Strecke an. 54 Kilometer, durchaus langes Zeitfahren. 684 Höhenmeter dabei zurückzulegen. Auch da wieder bockhart. Zum Schluss geht es tatsächlich nochmal auf den letzten 2-3 Kilometern. Das war für mich nicht ganz ersichtlich. Insgesamt 70 Höhenmeter nochmal bergauf. Auch nochmal ein richtig schweres Ende. Erinnert mich so ein bisschen an die Tour de France. Alaphilippe fährt tatsächlich aber nicht mit.
Ja, aber die sind nicht so steil. Also auch diese 70 Meter am Schluss, die du ansprichst.
Ja, das stimmt.
So. Also das ist diese Harrogate-Runde eben. Also
genau.
Das ist diese Zielgerade quasi, das ist die einzig lange Gerade, die da führt. Das sind so 4 Kilometer leicht ansteigend. Aber davor sind eben immer diese Spitzen drin, die es da in dieser Runde drin hat. Und das macht es sehr, sehr schwer natürlich nochmal im Zeitfahren immer, wie du es vorher auch schon gesagt hast.
Das sind viele Wellen. Also es geht immer so leicht bergauf, leicht bergab. Und das erkennen vielleicht auch viele Hobbyfahrer, die selber mal fahren, ne? Also lieber fährst du mal einen Berg am Stück irgendwie, als immer wieder 20 Meter rauf, runter, das kann ich ganz gut killen eigentlich, immer wieder dieses Wellige.
Die Favoriten für euch, Remco Evenepoel ist Europameister, da hat er die absoluten Superstars im Zeitfahren nicht gegen sich gehabt. Trotzdem, wenn es so wellig ist, sicherlich für den 61-Kilo-Mann Vorteil.
Ja, auch so ein Fahrer, den ich nicht mehr rausrechnen will oder nicht mehr vorher ausschließen will. Spannend für mich wird sicher mit Sicherheit Rowan Dennis sein, der mitfahren wird wohl. Fährt bei seinem Team ja nicht mehr, ist da im Streik, ist aber natürlich absoluter Top-Favorit bei so einem Rennen immer, wenn es Zeitfahren gibt, muss ich sagen.
Dann würde ich sagen, pickt sich jetzt einfach jeder einen als seinen Favoriten raus. Wir rechnen nach der Weltmeisterschaft ab.
Das also, gewinnt doch eh Jonas sowas.
Ich gehe mit Rowan Dennis tatsächlich. Das ist ein merkwürdiger Vogel. Ist auch ein Risikopick, würde ich sagen.
Weil man ihn nicht mehr gesehen hat.
Ja, man hat ihn lange nicht mehr gesehen, aber er hat jetzt viel Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten, auf dieses Rennen. Ich weiß nicht, mit welchem Material er kommt, ob er mit dem von seinem Team kommt, deshalb ist er raus, aber er ist so gut und hat da sicher eine gute Chance zu gewinnen.
Thomas?
Ich nenne einfach mal Tony Martin. Mal wieder.
Ja, er ist
natürlich
am Start.
Natürlich Jonas nicht, ja. Also natürlich ist er kein absoluter Favorit, aber ich freue mich tatsächlich, ihn mal wieder in Zeitfahren, ich hoffe mal wieder ganz fahren zu sehen. Ne? Bei der Tour de France hat er das ja als Pausentag genutzt, bei der Vuelta kam er erst gar nicht dazu. Und ja, deswegen schön mal ihn wieder in Zeitfahren ballern zu sehen. Aber absoluter Favorit ist er natürlich nicht, das ist klar.
Ich sag, bei diesem Zeitfahren geht nichts über G.
Ja.
Geraint Thomas, Heim-Weltmeisterschaft, hügeliges Zeitfahren. Er ist, finde ich, wieder gut reingekommen. Das, was man bei der Deutschlandtour von ihm gesehen hat, da hat er starke Rennen, zum Teil im Einzelzeitfahren gegen Remco Evenepoel. Damals war Remco Evenepoel in der Ausreißergruppe, aber das war eigentlich ein Einzelzeitfahren zwischen Geraint Thomas und ihm. Hat er gezeigt, wie gut er Zeitfahren kann, wie gut er Tempo bolzen kann. Ich sage, der hat sich voll auf diese Heim-WM jetzt nochmal mit Motivation eingeschossen. Das wird ein britischer Heimsieg.
Ist auf jeden Fall sicher eine gute Möglichkeit. Ich will noch so ein, zwei Außenseiter in Anführungszeichen vor allem hier nennen. Viktor Kampenaerts, super Zeitfahrer, war Europameister vor Remco Evenepoel. Sicher hat er eine gute Chance, da was zu reißen. Alexei Lutsenko aus Kasachstan wird auch wieder mitfahren. Der ist einfach ein super Fahrer. Und hat da sicher auch eine Chance. Und wen habe ich mir noch angestrichen? Einen Moment.
Also zwei jetzt Namen sind ja Roglic. Eigentlich keine Geheimfavoriten. Oh, genau.
Der Geheimfavorit Roglic.
Primus Roglic.
Kann der Zeit fahren? Ich weiß nicht.
Ja, aber ihm, also das Problem bei Roglic ist halt, er ist jetzt 2 große Rundfahrten gefahren, ist nicht in der absoluten Topform, aber kann sich vielleicht nochmal für ein so ein Rennen nochmal richtig aufschwingen.
Ich muss auch nochmal sagen, wie stark das ist, dass Jonas hier seine 4 Zettel mit allen Listen und da hatte ich hier 5 verschiedene farbige Markierungen.
Natürlich.
Überall, das ist ja Wahnsinn. Du bist so einer, der wie so ein Statistikwettbüro geht und seine Quoten berechnet und dann rein aus Mathematik einfach alles gewinnt, weil er alles vorher berechnet hat.
Wenn ihr noch ein paar Namen wissen wollt, Stefan Küng aus der Schweiz.
Wollte ich gerade sagen, die muss man ja nicht nur als Geheimfavoriten zählen, sondern das sind absolute Top-Favoriten für mich.
Ja. Mit Sicherheit nur.
Geheimfavoriten sind dann so jemand wie Alex Dowsett vielleicht.
Remy Cavagna aus Frankreich zu nennen.
Bob Jungels.
Ja, Bob Jungels ist auch kein Geheimfavorit.
Chase, aber dafür ist es wahrscheinlich zu hügelig.
Ja. Also es gibt schon einige Topfahrer, die dabei sind, auch wenn Tom Dumoulin natürlich nicht dabei sein kann, was natürlich ein bisschen schade ist.
Aus deutscher Sicht, Lennart Kemner, Nils Pollitt, Toni Martin, dein Pick, Thomas. Er wird es wahrscheinlich zu hart werden. Glaube ich. Für Pollitt sehe ich es ähnlich. Vielleicht ist es tatsächlich das Zeitfahren von Lennart Kemner. Medaillenchancen sehe ich bei ihm nicht, aber wenn er einen richtig guten Tag erwischt, so eine Top-10-Platzierung, wieso nicht?
Ich würde auch sagen, Top-10 ist realistisch für ihn. Hängt auch, das ist bei der WM immer das Problem, man weiß nicht so ganz, wie sie die Form hinbekommen haben, wenn man wenn sie davor nicht so viele Rennen gefahren sind. Deshalb muss man da mal ein bisschen abwarten. Aber Top 10 wäre sicher ein gutes Ergebnis für ihn bei so einem WM-Zeitfahren.
Interessant noch, dass bei diesem Zeitfahren Äthiopien mit 4 Fahrern am Start ist, die alle nur Zeitfahren, nichts im Straßenrennen machen, sondern sich da voll auf dieses Zeitfahren fokussieren, fand ich auch eine relativ spannende Geschichte. Also auf Äthiopien wird zu achten sein.
Möglich.
In Anführungsstrichen. Dann Donnerstag. Was ist am Donnerstag? Das U23 Straßenrennen der Herren. Da wird es jetzt tatsächlich wieder sehr, sehr schwierig mit irgendwelchen Vorhersagen.
Donnerstag ist auch Junioren, oder? Ist U23 nicht Freitag?
Ist U23 am Freitag, habe ich jetzt sowas übersprungen? Ja, stimmt. Junioren ist am Donnerstag und dann am Freitag in der Früh Juniorinnen der Damen. Wie gesagt, müssen wir einfach tatsächlich ein bisschen ausklammern. Da wollen wir jetzt nicht einfach irgendwas daherreden, weil da wissen wir es tatsächlich einfach nicht. Ist super schwer vorherzusagen. Ich habe auch keinen keinen Experten irgendwas zu diesen Juniorenrennen sagen hören. Also ich glaube, die wissen es alle selber nicht. Da kommen einfach zu viele junge Fahrer, die noch unbekannt sind, die da einfach abrocken können. U23 Rennen der Herren ist ähnlich, weil, wie gesagt, einfach alle, die so jung sind und so stark sind, dann schon beim Elite-Rennen mitfahren. Aus deutscher Sicht ein sehr interessanter Mann, Georg Zimmermann. Der war 5. bei der deutschen Meisterschaft schon, da der Beste aus einem Nicht-Profi-Team. Und
fast
daraufhin
der Einzige
hat er,
aus einem Nicht-Profi-Team, der ins Ziel gekommen ist.
Richtig starker Fahrer und daraufhin hat er auch dann bei CCC jetzt einen Profi-Vertrag bekommen, wird er Simon Geschke und Jonas Koch unterstützen im kommenden Jahr. Also ein richtig guter Nachwuchsmann, den der Deutschland wieder am Start hat. Und das ist für mich schon einer, der da in die Medaillen fahren kann.
Ja, das ist vor allem die Strecke von diesem U23-Rennen ist ganz interessant, weil es sind 192 Kilometer, 1800 Höhenmeter. Das geht aber auch ganz lange, so das erste Drittel komplett flach dahin. Also es sind wirklich, das macht vielleicht 10 Höhenmeter auf der Strecke. Dann kommt ein Berg, der geht wirklich so ein bisschen rauf runter und dann fahren sie, wie oft fahren sie das dann? Ich glaube dreimal dann diese Harrogate-Runde. Und das ist tatsächlich eigentlich dann gar nicht so bergig. Also jeder, der da drüber kommt, hat dann hinten, klar, diese Harrogate-Runde hat auch ein paar Höhenmeter, aber da ja, bin ich gespannt, was für ein Profil, was für ein Fahrertyp sich daran durchsetzen kann.
Bisschen schade, Moritz Ballerstedt, der bei der Europameisterschaft so viel Spaß gemacht hat, steht tatsächlich nicht auf der Starterliste. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum. Aber hat wahrscheinlich einfach nicht in den Zeitplan gepasst. Also ich habe jetzt bei ihm auf Instagram oder sowas keinen Sturz oder ähnliches gesehen, was ihn da verhindert hätte.
Nee, das glaube ich auch nicht. Vielleicht einfach die Saison schon zu Ende. Ansonsten aus deutscher Sicht, Juri Hollmann ist noch dabei, auch Jonas Rutsch. Also auch Namen, die schon ein paar Rennen, die sehr gefahren sind. Juri Hollmann, ja der, ich glaube, Lieblingstrainingskollege von Nies Pollitt und Rick Zabel. Mal schauen, was sie da leisten können.
Zudem gibt es ja dann tatsächlich noch ein paar Daten, oder Thomas?
Tatsächlich, ja.
Dann hören wir doch in die nächste Kategorie rein.
Strawazen.
Ja, wir haben vorhin schon überlegt, ob wir die Strawazen heute weglassen, weil es irgendwie nichts
Nein,
Wirkliches
die
gegeben
kann man
hat.
Nicht weglassen.
Das war auch meine Aussage. Dann habe ich da noch irgendwas gesucht, bevor man wieder Buchmann bei der Slowakei oder irgendwas nimmt. Tatsächlich, Nies Pollitt und Juri Hollmann sind mal zusammen wieder bei sich in der Nähe von Köln Radfahren gewesen, Trainingsfahrt. Und Nies Pollitt holt auch auf einer Trainingsfahrt einfach mal einen Komm. Ganz schönes Ding, 6 Kilometer Roundabout Freudsheim, Roundabout Niedegen. Tatsächlich werden mich jetzt
vielleicht wie ein großer Rundfahrtname fast.
Ja, ganz also groß. Ist in der Nähe von Zülpich, das ist südlich von Köln, so ein Dreieck mit Köln und Bonn. Vielleicht, ich weiß, von zwei Hörern sicher, die aus der Nähe kommen. Vielleicht können die das einordnen, aber alle Kölner, sonst falls es da welche gibt, da hat Nies Pollitt sich mal schön den Kommen geholt. Das ist ein Segment 2% Steigung, also geht minimal bergauf. Und Pollitt hat das immer noch mal mit einem 38er Schnitt gefahren, 9 Minuten 35 und auch 353 Watt. Das ist schon ganz nett. Auch Juri Hollmann
klingt
hat sich
so,
mal Platz 5 geholt. Aber das ist so eine Trainingsausfahrt, wo man sich vielleicht denkt, ach, wir rollen jetzt mal und dann haben wir hier so einen kleinen Anstieg, so ein kleines Strava-Segment. Komm, da holen wir jetzt einfach mal schnell den Komm.
Aber 2% mit 38 km/h, das kann doch nicht all out gewesen sein.
Nee, das nicht. Aber das ist ja genau das Ding.
Das klingt so, als hätten sie einfach ein Segment nur dafür gemacht, dass jetzt Pollet dann danach auf Strava einen Komposten kann, oder?
Ja, aber das ist ganz lustig, finde ich. Stell dir mal vor, du fährst auf eine Trainingsfahrt und legst es vielleicht gar nicht mal alles drauf an, aber holst einfach mal einen Kom. Jemand wie Nils Pollet passiert das vielleicht mal. Andere suchen sich Segmente aus, wo noch nicht so viele gute Leute gefahren sind und wärmen sich auf und fahren da rein mit Vollgas. Also andere, das macht, also ich wüsste nicht, wer sowas macht. Aber
sowas kann uns nicht passieren, Jonas. Nicht?
Nein, finde ich tatsächlich ganz lustig. An der Liste sind tatsächlich, André Greipel ist da auf Platz 11, 2014 ist er mal gefahren. Also, siehst du, das sind schon ein paar, Nick Staggenborg ist da, vielleicht, falls Triathleten oder euch gibt, vielleicht einen Begriff. Da sind schon die ein oder anderen halbwegs bekannten Namen schon mal durchgefahren.
Aber was Strava angeht, glaube ich, ist auch diese Weltmeisterschaft wieder sehr gut. Es gibt auf den...
die nächsten Stravazen, da freue ich mich drauf.
Auf den
da mache ich eine halbe Stunde lang. Da könnt ihr euch zwischendrin einen Kaffee holen oder irgendwas.
Auf den Roadrennen gibt es nämlich einige Berge, die durchaus interessant sind für die nächsten Stravazen dann auf jeden Fall. Bei den Frauen sind das gleich drei. Norwood Edge, Lofthouse und... zwei sind es, genau. Norwood Edge und Lofthouse, das sind die beiden Berge. Bei den Damen, bei den Herren gibt es dann drei. Es geht auch hier nach Harrogate, wo dann zum Schluss drei Schlussrunden gefahren werden. Insgesamt 150 Kilometer, die die Frauen zurücklegen müssen. Und dabei 2394 Höhenmeter. Wow, das ist ein richtiger Brocken.
Ja, toughes Rennen. Das auf die Zukunft, glaube ich, wie alle Rennen, die da gefahren werden. Wetter darf man nicht außen vor lassen, wird es auch kalt werden, regnet vielleicht, es macht nicht jedem Spaß. Aber sicher auch cool anzuschauen, wie jedes WM-Rennen. Und ich glaube, Favoritin, Lukas, wen hast du oben?
Naja, dadurch, dass es am Ende dann doch so flach ist, also in Anführungsstrichen so flach, aber die Berge, die harten Anstiege relativ früh kommen, muss man, glaube ich, nach dieser Saison Marianne Voss sagen. Sie hat bei den Weltmeisterschaften in den letzten Jahren nicht mehr die Riesenplatzierungen rausfahren können, aber dieses Jahr scheint sie wieder in absoluter Überform zu sein. Hat, glaube ich, 16 Rennen gewonnen in diesem Jahr. Bockstark, also bei der Tour of Norway war es, wo sie neulich die Gesamtwertung dann gewonnen hat. Da sah sie irre gut aus. Ich glaube, Marianne Voss wird... sich da Gold holen. Und die Konkurrenz kommt natürlich wieder aus dem eigenen Lager.
Wieder die zwei Damen, die wir vorher schon genannt hatten, Anna van der Breggen und Annemiek van Vleuten, glaube ich, haben da auch wieder eine Chance, einfach weil sie so stark sind, da was zu reißen. Ich würde eine Italienerin noch ins Rennen werfen, Marta Bastianelli, hat eben jetzt über die Saison gezeigt, dass sie mit Marianne Voss im Sprint eben mithalten kann. Und du hast es schon gesagt, aufgrund des Kurses, glaube ich, hat sie da Chancen, wenn sie da mit reinkommen kann, dann auch mal den Sprint zu gewinnen und was zu holen.
Meine Aussage für Favorit ist Holland.
Ja, da...
Genauer werde ich nicht.
Das ist tatsächlich die Frage. Also, wer wird dort als Teamkapitänin fahren? Wird man zusammenfahren? Gibt es dann irgendwann so einen internen Zweikampf? Also, hat man erst so eine Teamtaktik? Ich meine, da sind noch mehr. Da ist nicht nur Marianne Voss und Annemiek van Vleuten und Anna van der Breggen. Da fährt noch Lorena Wiebes mit, die auch ein richtig starkes Jahr bisher gefahren ist. Das sind extrem viele Namen.
Ja, die haben einfach ein super Team und ich glaube, sie werden früh versuchen, das Rennen zu zerstören. Also gar nicht erst so lange zu warten, sondern auch mal eine Attacke 40 Kilometer vor Ziel vielleicht zu setzen mit einem der drei Top-Favoritinnen, sage ich jetzt mal. Einfach, dass die anderen, irgendjemand muss mit, die müssen ihre Kraft verschleudern, die anderen zwei können dann hinten im Feld sitzen und so haben sie dann eine Chance am Ende, die anderen kaputt gefahren zu haben und dann kommt jemand durch.
Amy Peters, auch noch verdammt stark. Also das ist tatsächlich ein absolutes Elite-Team. Wird verdammt schwer, dafür irgendwelche anderen Teams diese Teamtaktik, die sich dann ausklügeln, irgendwie zu zerstören. Vielleicht haben sie Glück und sie sind sich nicht einig und sehen es tatsächlich als absolute Konkurrenz an. Dann sehe ich Chancen aus deutscher Sicht. Sind es wahrscheinlich auch dieselben wie im Zeitfahren auch. Lisa Brennauer und Lisa Klein, die tatsächlich dort am stärksten aus deutscher Sicht meiner Meinung nach aussehen.
Ja, ich glaube, da ist der Unterschied zwischen Lisa Klein und Lisa Brennauer noch mal ein bisschen größer. Also Lisa Klein noch mal stärker einzuschätzen als Lisa Brennauer auf dieser Strecke. Aber wieder, Lisa Klein hat sicherlich eine Chance, auch aufs Podium zu kommen in diesem Rennen.
also wird es wahrscheinlich doch wieder Deutschland gegen Holland. Auch da.
Ja,
es gibt schon noch ein paar.
Italien, glaube ich, immer eine Chance bei solchen Rennen. USA mit Corinne Rivera, auch eine gute Fahrerin. Also es ist nicht nur Holland, aber die haben mit Sicherheit eine gute Chance.
Elizabeth Banks, auch noch eine gute Fahrerin aus Großbritannien, die wird wahrscheinlich darauf hoffen, dass sie in der Heimat da irgendwas holen kann. Das, glaube ich, sind die Favoritinnen, die wir dann an diesem, was ist es denn dann schon, Freitag wahrscheinlich. Muss ich kurz meinen Zeitplan hier aufmachen. Genau, Samstag ist das Damenrennen, Freitag ist das U23-Herrenrennen gewesen. Am Sonntag dann der Grande Final. Herren.
Mathieu van der Poel.
285 Kilometer.
Ich wollte nur meinen Favoritentipp, bevor er mir weggeschnappt wird, schon mal raus.
Sehr gut.
Ups, Thomas. War ein bisschen zu schnell.
Ja, das wird, glaube ich, ein brutales Rennen. 285 Kilometer. Nochmal länger. Oder
absurd lang.
Wie Mailand Sanremo. Was schon turbolang ist, und 3600 Höhenmeter. Das ist schon ein Haufen mit drei Bergen. Lukas hat es vorher schon gesagt. Am Schluss nochmal, ich weiß gar nicht, wie oft nochmal durch siebenmal noch durch diese Harrogate-Runde. Also da kommt schon einiges zusammen, wird ein richtig, richtig hartes Rennen. Das ist nicht für alle Fahrer was dazu gewinnen. Allein schon Ausschlusskriterium, wer kann nach so langer Zeit nochmal einen Punch setzen. Und das wird davor auch nicht gebummelt werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das ist die Frage, wer kommt da am besten über die Berge drüber und hat dann hinten raus nochmal ein bisschen Power. Das ist ein brutal langes Rennen, langer Klassiker im Endeffekt.
Es ist
die sieben Runden, das wird schon, bin ich sehr gespannt, wer das holen wird, aber da musst du eben gut über die Berge drüber kommen und dann hinten aber nochmal den Antritt auch haben.
Ja, es wird eine Art Klassiker-Rennen werden, ist ein Eintagesrennen. Am Ende kommt es darauf an, irgendwann mal in der Gruppe zu sein, die dann durchkommt, also bei der Attacke dabei zu sein und eben da die Kraft zu haben. Und das haben nicht viele Fahrer. Also man sieht es immer wieder im Frühjahr bei den Klassikern, es gibt nicht 50, 60 Fahrer, die da diese Attacken mitgehen können, sondern es ist ein relativ kleiner Kreis. Viele davon in Belgien. Werden wir auch gleich noch drauf schauen.
Wer holt's am Ende? Es gibt sehr, sehr viele Favoriten.
Ja.
Also Thomas, haben wir schon gehört, Mathieu van der Poel, der Easy Pick.
Ja, was heißt der Easy Pick? Wie du schon gesagt hast, es gibt viele Favoriten und es ist ja so ein breites Feld an Leuten, die das holen können.
Du wirst dich nur verteidigen.
Bei van der Poel. Ich bleibe bei van der Poel, aber.
Man weiß halt auch, wie seine Form ist. Also man hat ihn jetzt gesehen hier, Tour of Britain, absolute Topform, gewinnt dieses Rennen, gewinnt die einzelnen Etappen, also der Mann ist wirklich in absoluter Topform. Und
der hat sich schon mal ans Jubeln in dem Land gewöhnt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument, dass er das Rennen gewinnt. Nee, er hat auch ein gutes Team dabei, er ist der Teamkapitän, sie werden für ihn fahren, haben noch Dylan van Baarle, absoluter Superhelfer, Peter Wening ebenfalls und Nicky Terpstra und Mike Teunissen noch so als Außenseiter-Picks, mit denen sie auch mal ein bisschen taktisch variieren können. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Niederländer da in diesem Rennen.
Mike Teunissen tatsächlich auch so ein kleiner Geheimfavorit.
Ja.
Wenn der gut über diese ersten Berge drüber kommt, und das traue ich ihm zu, dann ist der bei so einer ansteigenden Zielgeraden, die eben nicht so hart ist, wie es Mathieu van der Poel lieber hat, dann ist Teunissen vielleicht sogar der schnellere Mann, wenn er zusammen mit van der Poel auf die Zielgeraden gehen sollte.
Ja, ich glaube aber, dass Teunissen eher eine Attacke fahren wird früher. Also, dass sie versuchen, ihn in der Gruppe zu haben. Weil es wird nicht den Niederlanden nicht so viel helfen, wenn sie dann mit van der Poel und Teunissen am Ende in den großen Sprint reinkommen. Das heißt, sie werden irgendwie versuchen, ihn als Karte auszuspielen, dass er vorher mal attackiert und irgendjemand anders hinterherfahren muss.
Ein Mann, den man immer nennen muss, wenn es zu Weltmeisterschaften geht, das ist mein Pick, ist Peter Sagan.
Ja,
ist auch ein easy Pick.
Ja, man muss ihn mit dazuziehen, aber ich glaube persönlich nicht, dass das holen kann.
Doch.
Sieht noch, er sah
ich bin nicht, mir sehr sicher tatsächlich.
In Kanada sah er noch nicht ganz so gut aus, aber auch ein Fahrer. Man kann jetzt, niemand würde sagen, ja, der hat keine Chance. Also, ist einfach so gut. Er hat kein wirkliches Team, aber er ist so erfahren, ist so oft Weltmeister geworden, er hat diese Ruhe, dass er auch mal warten kann darauf, am Ende dann dabei zu sein. Und auch meistens die Kraft, nochmal selber eine Attacke zu setzen. Also da ist sicherlich einiges möglich.
Jonas, dein Pick?
Ich gehe mit Philipp Gilbert. Tatsächlich nicht Greg van Avermaet, den man, oder die ganze belgische Truppe eigentlich nennen können, aber Philippe Gilbert sah unfassbar stark aus bei der Huelta. Er hat diese Beine für diese ewig langen Rennen, für diese unglaublich schweren Rennen, dieses Jahr Paris-Roubaix gewonnen. Jetzt zwei Etappen bei der Huelta, die eine Etappe auch über 200 Kilometer, 50,7 km/h im Schnitt, gewinnt er dann am Ende. Also er hat diese Beine für diese ganz langen Rennen. Ja, und er ist ein Gewinner. Er ist schon mal Weltmeister geworden, er gewinnt einfach solche Rennen dann. Er hat den Instinkt da, um das zu machen, deshalb gehe ich mit ihm.
Das belgische Team wirklich
ist unfassbar.
Normal gut.
Ich habe mir auch gerade überlegt, ob wir einfach mal die Namen vorlesen sollen.
Ja, bitte.
Oder
bitte.
Das ist, also Belgien Team ist TJ Benoit, Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Remco Evenepoel, Oliver Nasen, Jasper Stuyven, Dylan Teuns, Greg van Avermaet, Sepp van Marke, Tim Wellens. Das ist absurd.
Also das Lustige ist, sie haben, glaube ich, von allen Teams, die irgendwas auf Klassiker reisen wollen, immer den Kapitän dabei.
Ja.
das ist verrückt.
Wieso können Belgier so gut Klassiker fahren?
Ja gut, die Klassiker sind halt alle da. Also ja, die haben die Anstiege vor Ort. Das ist dann ein riesen Volksfest, wenn diese Klassiker stattfinden. Also warum die es können, ist klar. Das ist natürlich übel hier, wenn man diese Truppe sieht, die sie da haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die, was die Holländerinnen im Damenrennen machen werden, das wird Belgien machen im Männerrennen. Die werden das Rennen zerstören, die werden nicht warten bis zum Ende, sondern da wird auch schon mal einer 80 Kilometer vor Schluss eine Attacke setzen. Lass es Yves Lampaert oder Oliver Nasen sein und dann immer peu à peu immer wieder eine neue Attacke zu setzen, um die anderen immer mehr rauszufordern, die eben kein so starkes Team haben wie sie. Weil was ihnen nichts bringt, ist bis zum Ende zu warten und dann sind noch 7 Leute von ihnen dabei, aber keiner mit dem absoluten Topsprint. Ich glaube, das könnte ihr größtes Problem werden, mit Mathieu van der Poel auf die Zielgerade zu kommen. Das ist, glaube ich, was niemand will. Oder mit Peter Sagan, Michael Matthews, je nachdem.
Oder mit Greg. Ja, Greg van Avermaet.
Er ist ein super Sprinter, aber wenn er mit Matthews und van der Poel... Also er hat oft dann eine Chance, wenn das Rennen vorher unglaublich hart war. Weil er dann einfach... Er hat diese Kraft noch, wie Gilbert, das sind diese sehr erfahrenen Klassikerfahrer, die schon unglaublich viele Rennen von diesem Kaliber in den Beinen haben und da die Power noch haben am Schluss. Aber sie müssen das Rennen unglaublich schwer machen, weil sie wissen, sie haben die besten Fahrer, gehören da zu den Top-Leuten und das werden sie sicher ausspielen. Da wird es sehr, sehr viele Attacken geben.
Ein Name, der noch gar nicht gefallen ist, ist Julien Alaphilippe. Und ich glaube, den muss man auf jeden Fall dazu zählen. Was mir bei ihm ein bisschen fehlt, ist die taktische Raffinesse, die er eigentlich im Frühjahr hatte, hat mir in den letzten Rennen gar nicht gut gefallen. Also vielleicht waren auch einfach die Beine nicht da und für die Taktik, die er sich zurechtgelegt hatte und die sonst halt funktioniert, wenn er in absoluter Topform ist. Aber da ist er ein paar Mal viel zu früh schon rausgestochen vor der Zielgeraden und hat es dann hinten raus büßen müssen.
Ja, er hat es in Kanada immer wieder versucht, seine, wie er auch bei der Tour de France eine Etappe gewonnen hat, klassisch vom Kopf durch die Wand einfach losgefahren. Sein Team fährt ihn vorne rein und dann setzt er die Attacke. Hat, glaube ich, noch nicht die Beine gehabt da, um das durchzuziehen, aber das kann sich dann auch relativ schnell entwickeln, dass er dann doch die Beine hat.
Das ist eben die große Frage, wie fit ist er nach dieser Tour de France Strapaze, die ja doch ein bisschen Kraft gekostet haben dürfte. Bei der deutschen Tour hat man es auch gesehen, auch da hat er das dann mal probiert, da musste er wahrscheinlich erst auch probieren. Er hat auch noch nicht die Beine gehabt. Da bin ich sehr gespannt. Mir fehlt halt auch so ein bisschen dieser steile, spritzige Anstieg, an dem er wegziehen kann und die anderen tatsächlich überraschen und ja, abziehen kann, weil die steilen Stücke kommen halt alle 200 Kilometer vom Ziel so ungefähr.
Ja, also diesen einen Anstieg in diese Harrogate-Runde ist ungefähr ein bisschen über einen Kilometer lang, 6% im Durchschnitt, am Anfang 8%. Ich glaube, das ist seine Chance, da wird er sicher auch drauf abgesehen
aber
haben.
Aber das ist, glaube ich, nicht steil genug,
möglich,
um dass er diesen Vorteil, den er hat, da wirklich ausspielen kann.
Möglich ist es. Er hat auch nicht das Team wie bei De Koninck Quickstep. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. De Koninck weiß ja immer, er hat 4-5 Fahrer, die ihn da vorne reinfahren können und das Tempo so hochziehen, dass er dann nur noch rausfahren muss. Das hat er jetzt nicht. Aber abschreiben kann man ihn auf keinen Fall. Genauso wie den Spanier Alejandro Valverde, der wieder dabei ist, versucht sein Trikot zu verteidigen. Man muss leider also sagen, ist eine super Huelta gefahren. Ist gut drauf.
Leider, warum muss man leider so sagen?
Der alte Mann zeigt immer noch.
Er hat auch schon mit Doping zu tun gehabt.
Das ist tatsächlich richtig. Das
und muss man, in dem Alter muss man, also bin ich inzwischen immer ein bisschen... Dass er noch so gut fährt, klar. Er
ist tatsächlich bei ihm damals nicht bewiesen worden, muss man dazu sagen. Also es ist die Schuld, er ist nicht endgültig festgestellt, aber ja, ist im Radsport, wenn jemand da die Finger im Spiel hatte, natürlich immer sehr fragwürdig.
Ja, also ist leider nicht, weil ich es ihm nicht gönne, aber weil er einfach diese Doping-Geschichten da immer ein bisschen bei ihm mitspielen. Aber so oder so, er ist ein super Fahrer, will sein Trikot sicher verteidigen. Er weiß, wie man diese langen Rennen gewinnt, hat es schon oft gezeigt. Ist in guter Form, also ganz abschreiben würde ich ihn nicht bei dem Rennen.
Gibt noch ein paar. Sam Bennett, für den dürfte es vielleicht zu schwer werden.
Glaube ich auch, ja.
Alexei Lutsenko?
Der ist auf jeden Fall zu nennen. Richtig in super Form, Mann. Hat jetzt ein Rennen gewonnen in Italien, ein Vorbereitungsrennen mit einem klassischen Solo-Ritt, 35 Kilometer vorneweg. Niemand konnte ihn einholen, also der hat die richtig guten Beine, hat halt ein kleines Team dabei, nur Kasachstan darf nicht so viel Fahrer mitschicken. Aber gut, wird ein Einzelkämpfer werden wahrscheinlich und den darf man auf keinen Fall abschreiben.
Und wenn es um Meistertrikots geht, dann hat in den letzten Jahren auch immer Matteo Trentin ein Wörtchen mitzureden gehabt. Viviani nicht dabei, der hat gleich gesagt, okay, diese georgische Runde tut er sich nicht an. 285 Kilometer, so viele Höhenmeter, das ist nicht sein Terrain. Matteo Trentin scheint mir da auch der bessere Mann dafür zu sein.
Ja, sie wollen voll für ihn fahren. Diego Lissi würde ich noch ein bisschen ins Rennen reinwerfen. Auch super gefahren jetzt in Kanada. Aber die werden sicher für Trentin fahren als klassischen Kapitän. Versuchen ihn da vorne reinzubringen, dass er dann eben im Sprint dann gewinnen kann. Sprint nach einem schweren Rennen da, das ist seine Chance, die er hat. Genauso wie ich würde Alexander Kristoff zum Beispiel aus Norwegen, das ist ein Fahrer, den man immer nennen muss bei solchen Rennen. Gerade wenn es kalt wird, regnet, es geht sehr lang, da ist er immer vorne dabei. Ich rechne ihn nie raus aus solchen Rennen, muss ich ehrlich zugeben, ja.
Und einer, der in diesem Frühjahr auch richtig stark gefahren ist, gute Rennen gezeigt hat, Michael Woods.
Michael Woods, Superfahrer. Bei ihm
ist ein Geheimfavorit.
Ja, er ist mit Sicherheit ein Geheimfavorit. Ich weiß nicht, wie seine Form ist, kann ich gar nicht beurteilen. Er ist genauso bei den Dänen, die eigentlich eine ganz gute Truppe auf dem Papier stellen, mit Mikael Wahlgren, Kasper Asgren und Jakob Fuglsang, die da mitfahren, also auch die sind zu nennen. Einer von den Favoriten ist noch Michael Matthews. Er ist gut in Form, ist immer wieder da vorne dabei, hat einen guten Punch. Würde ich nicht außen vor lassen.
Jetzt haben wir so viele Leute angesprochen, da muss jetzt einer dabei sein, der ja, das Ding definitiv gewinnt. Am Ende holt es dann noch jemand anderes. Aber wir haben 20 Namen analysiert.
Wir haben ja unsere Top-Favoriten genannt. Ja,
also das ist Wahnsinn. Aber nee, ich meinte damit, wie viele Namen wir hier tatsächlich einfach nennen müssen fast schon, weil es ja, so stark besetzt ist. Aber noch zum Thema wäre, weil du eben meintest, jemand, der nicht dabei ist, kann man vielleicht auch noch dazu sagen, zwei große Namen, zwei Toursieger, Vincenzo Nibali und Egan Bernal, sind gar nicht erst dabei bei der WM, sagen gleich beide, sie sind einfach nicht fit genug.
Dann bei Bernal wundert es mich nicht, bei Nibali,
ja. Nibali hätte ich auch schon überlegen können. Aber er hat noch gesagt, dass ja, das italienische Trikot ist heilig und wenn er da nicht in Topform ist, dann ist er dessen nicht würdig.
Dann hat er keinen Bock.
Keinen Bock, er ist nicht würdig, habe ich gesagt. Aber ja.
Thomas, das, ja. Seit der Deutschlandtour, seit er diese spezielle Begegnung hatte mit.
Ich habe kein Problem mit dem. Interessant.
Lass uns kurz noch auf die Deutschen schauen. Ich glaube, Degenkolb und Nils Pollitt sind die zwei, ja, die da zu nennen sind. Einfach sind Klassikerfahrer, die haben die Beine für eine lange Rundfahrt. Können das reißen. Ich glaube, die zwei haben eine Chance, damit vorne reinzufahren.
Jonas, hast du gerade ins Mikrofon gerülpst?
Nein,
die Leute wollen das hören.
Nee, das will keiner hören, aber das Beste
war nicht. Die Leute wollen diesen Podcast hören und nicht, wie du rülpst. Aber du hast es noch gut kaschiert. Frühmorgens. Ist da schon Wiesenbier drin oder was da los?
Nein, nichts für mich.
Nichts für dich.
Ja, was ein Tagesordnungspunkt vielleicht, den ich noch im Kopf habe. Wenn man Sonntag schaut, klar, wir haben das Mixed-Team-Rennen. Allerdings auch noch ganz spannend, das Finale der Rad-Bundesliga steht noch an im Sauerland, um mal hier nochmal einen 180-Grad-Turn reinzubringen und jeglichen roten Faden, den ihr euch vielleicht zurechtgelegt habt, noch zu crashen. Wird ganz spannend. Da ist nämlich vor allem in der Einzelwertung bei den Herren noch sehr spannend. Platz 1 und 2 trennt nur 12 Punkte Vorsprung und, ganz interessant, auf Platz 2 ist momentan Jonas Rutsch. Der fährt da noch um die Bundesliga mit und fliegt dann nach Großbritannien und will da beim U23-Rennen am Freitag darauf dann auch nochmal, er hat selber gesagt, seine U23-Karriere sauber abschließen, Kurs, der ihm liegt und wo er definitiv zuschlagen will. Also das ist vielleicht auch ganz interessant, erst Sonntag noch Rad-Bundesliga-Finale mitnehmen und dann ab zur WM.
Was das allein für ein Unterschied, das muss man leider so deutlich sagen, an Zuschauer sein wird, die da auf ihn einprasseln dann bei der Rad-Bundesliga. Ja, sporadisch ein paar am Streckenrand. Ich glaube, zuschauertechnisch wird diese WM richtig geil.
Glaube ich auch, aber also ich weiß es nicht, ob die Briten beim U23-Rennen schon so hyped sind oder ob die vielleicht sagen...
Die Briten sind für alles hyped, was mit Radsport zu tun hat. Wenn du diese Bilder nochmal von Tour de France, klar, das ist das größte Radrennen der Welt, anschaust, aber da waren es 250.000 oder sowas, die da am Streckenrand insgesamt standen. Ich erwarte schon, dass die Briten dort ordentlich wieder Krawall machen.
Aber machen wir auch nicht das Sauerland zu klein. Das sind bestimmt, Finale Rad-Bundesliga sind bestimmt auch ein paar.
Nein, richtig.
Und man kann es im Livestream anschauen.
Genau. Ja. Also
Rad-Bundesliga, herrlich. Ich werde es mir auch angucken.
Nehmt euch die nächste Woche einfach Urlaub. Da gibt es so viele geile Sachen anzuschauen. Vor allem morgen tatsächlich das Mixteam. Und ich glaube, da muss ich tatsächlich auf Splitscreen gehen, weil die sind dann auch noch eigentlich überschneidend zeitlich. Muss man sich eigentlich schon beides reinziehen.
Ich wollte auch weniger die Rad-Bundesliga kleinreden. Also ich freue mich auch auf dieses Sonntagsrennen und werde es mir anschauen. Aber ich wollte einfach nochmal herausheben, wie geil diese WM wird. Also ich freue mich wirklich richtig auf diese WM, weil ich glaube, es werden richtig geile Bilder mit Menschenmassen am Straßenrand, die ordentlich abgehen. Vor allem, wenn Geraint Thomas dann das Zeitfahren gewonnen hat.
Ja, dann ist, glaube ich, die Stimmung am Sieden, aber mal sehen, ob das klappt. Aber wird sicher super Bilder. Ich glaube, diese Idee mit der Runde am Schluss ist einfach super. Man sieht es immer wieder, wenn man auch Eintagesrennen sieht. Das funktioniert einfach gut. Die Leute stehen da, man sieht die Fahrer öfter. Macht es deutlich attraktiver, ein Radrennen
und
zu sehen.
Und sind dann natürlich auch mehr Zuschauer enger beieinander.
Ja, absolut.
Das wird eine sehr gute Kulisse. Also Radsport, WM in Yorkshire. Auf jeden Fall eine geile Woche für uns.
Bin vor allem auch gespannt, wenn Geraint Thomas das gewinnt, in welchen Pub es ihn dann danach verschlägt.
Es gibt an der Zielgeraden gibt es direkt einen Pub. Ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen, die Pub-Empfehlungen der Weltmeisterschaft.
Ich wollte ihn gerade erwähnen.
Unten an der Zielgeraden.
Danke ans Tourmagazin für den Artikel, die besten Pubs entlang der WM-Strecke. Das war meine Vorbereitung auf diese Folge. Jonas hat sich hier sämtliche Zahlen, Daten ausgedruckt. Ich habe diesen Artikel, die besten Pubs entlang der WM-Strecke. Und Geraint Thomas, wir kennen ja seine Insta-Stories und seine Eindrücke von Partys nach Rennen bei der Tour oder so. Hoffe ich doch, dass er uns dann auch wieder teilhaben lässt, wo es ihn hinschickt. Weil das, so Radsportverrückt, die Briten sind, im Pub danach geht bestimmt auch noch was ab.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, direkt an der Zielgeraden ist tatsächlich einer. Da, glaube ich, könnte Geraint Thomas vielleicht noch auf ein Bierchen vorbeigucken. Aber da sind wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Radsportfans. Da könnte er sich wahrscheinlich auch nicht mehr retten, was Autogramme und so weiter angeht. Aber ist ja auch schön bei so einer Heimweltmeisterschaft, wenn man die Aufmerksamkeit bekommt. Dann machen wir zu und freuen uns auf diese Woche.
Nur Highlights, jeden Tag. Ist gut.
Die Radsport-WM. Wir schauen dann in einer Woche, nächsten Dienstag wird dann eine Folge rauskommen. Also, was ist das dann für ein Datum? 1. Oktober. Da wird es auf jeden Fall dann eine Rückschau auf diese Weltmeisterschaft geben. Und da werden wir nochmal die Medaillensieger analysieren. Bis dahin, macht's gut. Viel Spaß bei dieser Radsport-WM.
What's up? Der Radsport-Podcast.